Das ist der Stammtisch vom RefLab.
Und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen.
Hallo und herzlich willkommen zum Stammtisch. Felix, wieder mit dir.
Hallo miteinander.
Und ganz besonders willkommen Daniel Oswald. Schön, bist du dabei. Es ist ja nicht so, Dani, dass wir noch nie zusammen diskutiert haben.
nein, wirklich nicht. Ja.
Kennengelernt habe ich dich als äußerst freundlichen, aber streitlustigen und engagierten Student im Studiencafé Hirschli. Und du bist jemand, der ein grosses Bewusstsein immer hatte für soziale Ungerechtigkeit, für soziale Missstände und auch wirklich sehr eloquent. Immer hast du linke Positionen, würde ich jetzt mal sagen, können vertreten, aber so mit einer Ruhe, dass ich gedacht, doch, das wäre mal toll an der Stammtisch. Aber nicht nur das, du bist auch Synodale, also das heisst, du bist Mitglied vom Parlament von der Zürcher Landeskirche und ja. Bist dort in der religiös-sozialen Fraktion. Was ist das?
Die religiös-soziale Fraktion ist eine von vier Fraktionen in der Synode und ist eine Bewegung, die sich im Ende vom 19. Jahrhunderts entwickelt, dann sehr prägend Anfang des 20. Jahrhunderts aufkommt, hier in der Schweiz verbunden mit Namen wie Leonardo Ragaz, der Kutter, genau. Und natürlich auch der Karl Barth, darf man sagen. Schlussendlich hat er den Titel vom rote Pfaff von Safenwil bekommen, genau. Oder? Also sich sehr stark engagiert hat in der Arbeiterbewegung so in den 20er, 30er Jahren. Ja.
Jetzt hast du von einer Bewegung geredet, die religiös-soziale Fraktion. Jetzt nimmt man ja nicht mehr so mega bewegt wahr, von außen zumindest. Es hat viele Pfarrerinnen und Pfarrer drin. Es ist, glaube ich, fast die grösste Fraktion oder sogar die grösste. Mittlerweile. Oder es ist auf jeden Fall knapp. Also so richtig angekommen im Establishment. Wie viel Bewegung spürst du noch in deiner Fraktion? Oder ist es mittlerweile eine staatstragende oder kirchentragende Partei?
Es gibt sehr viel Bewegung in dieser Fraktion drinnen. Wir haben vor einem Jahr, jetzt muss ich zurückrechnen, 21, eine Retrete gemacht von der Fraktion aus. Wir haben das gerade noch irgendwie angekündigt. Kriegt unter Bedingungen im Sommer rein mit Corona und so und haben uns selber wirklich auch wieder müssen hinterfragen, was wollen wir eigentlich umsetzen und da sehe ich einfach in der parlamentarischen und in der Fraktionsarbeit sehr, sehr, sehr viel Engagement.
Jetzt vielleicht, wir haben ja eigentlich nicht eine Sendung geplant, um über Synoden und ihre Fraktionen zu sprechen, sondern das Ganze hat so ein bisschen den Hintergrund, dass man, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren in der Schweiz, und zwar weit über die Kirche hinaus, immer wieder darüber diskutiert hat, wie politisch Kirche darf sein. Ich glaube, so eine von denen, der das ganz stark angestoßen hat, ist der Pfister, also der Präsident von der Mitte-Partei. Mhm. Der jetzt nicht mehr CVP ist, er hat damals noch als CVP-Präsident davon angestoßen. Und es gibt ja so ein bisschen die Haltung, die Kirche soll sich doch bitte aus der Politik raushalten, ihre Gottesdienste feiern, ihr Gemeindeleben geniessen, aber nicht selber zu einer Partei werden. Es gibt auch immer wieder so die Rückbesinnung auf das, was die Reformation war, die eben quasi gerade hat probiert, da den ganzen weltlichen Machtklüngel aufzulösen etc. Es wird immer wieder mit Pathos reingebracht. Es gibt aber eben schon auch die andere Tradition aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts in der Schweiz, die sehr, sehr prägend war. Du hast schon erwähnt, Kutter und Ragaz, die Idee vom religiösen Sozialismus. Letztendlich ja eigentlich die Idee, dass das Reich Gottes nicht etwas ist, das somewhere else, irgendwo im Himmel stattfindet und dann mit uns irgendwie nach unserem Tod zu tun hat, sondern ein Projekt ist, wo man schon anfangen bauen und anfangen mitwirken, wo uns auch vor Entscheidungen und ethische Verpflichtungen stellt. Wie nimmst du jetzt, ich sage mal so ein bisschen aus dieser Bewegung, aus dem Geist herkommend, die ganze Debatte im Moment wahr, weißt, wenn es so darum geht, Kirche ist links, Kirche sollte mehr schweigen, Kirche sollte weniger politisch sein?
Also auf der einen Seite, Kirche sollte weniger politisch sein, da würde ich das einfach einmal insofern beantworten, als dass ich Kirche als politische Partei würde in Frage stellen. Also das würde ich selber jetzt nicht verfolgen, Kirche als politische Partei zu sehen. Da bin ich ganz mit dem Karl Barth, der da doch eine Trennung macht zwischen dem
Christengemeinde und Bürgergemeinde.
Christengemeinde und Bürgergemeinde, genau. Aber Kirche ist ein gesellschaftlicher Akteur, wie viele andere auch. Und als gesellschaftlicher Akteur hat sie durchaus Themen, wo sie sich muss äußern und gar nicht darf schweigen.
Man könnte jetzt auch so ein bisschen den Verdacht haben, dass es gar nicht mehr so viele Themen gibt, wo sich Kirche muss äußern. Also wenn man so überlegt, Anfangs 20. Jahrhundert, finde ich, liegt es irgendwie noch auf der Hand. Also wenn man so sagt, Gott hat irgendwie auch etwas mit unserer Gegenwart und mit dieser Erde zu tun, dann fallen einem doch ein paar Sachen ein. Also eben soziale Ungerechtigkeit, grosse Missstände unter den Arbeitern in der damaligen Zeit, wirklich ein Prekariat teilweise. Und wo man kann sagen, doch, das verstehen wir, das liegt auf der Hand. Aber was bleibt denn heute noch, wo man, müsste ich sagen, gerade als Christin oder gerade als Christ müssten sich Menschen dort auch politisch engagieren?
Du hast jetzt gerade das Prekariat angesprochen in dieser Bewegung, von dem Anfang dieser Bewegung, von der sozialistischen religiösen Bewegung. Und das ist natürlich ein virulentes Problem. Und wenn man jetzt heute würde sagen, das hat sich aufgelöst, dann würde ich da eher widersprechen. Wir haben nach wie vor ein Prekariat, wo Armutsbetroffene hauptsächlich alleinerziehende Frauen betrifft oder alleinerziehende Personen. Wir haben Working Poors. Also das Thema selber ist ja nicht gegessen. Und insofern würde ich halt ja auch nicht einen Gesellschaftsentwurf auch nicht als abgeschlossen betrachten, sondern das ist immer wieder eine Arbeit, wo man muss dranbleiben, wo auf aktuelle Themen Bezug nimmt. Ich meine, wir haben seit den 80er Jahren die Umweltthematik. Ja. Dazumals noch mit dem Bleibenzin, das Waldsterben. Und das, genau, und das hat sich ja zugespitzt in den letzten Jahren. Es ist ja nicht so, dass man nicht gewusst hat, wir kommen Probleme über mit der Umwelt und unserem Lebensraum, wo Grundlage ist für uns zum Existieren. Das ist ja schon lange virulent. Nur die Frage ist, inwiefern investiert man sich gesellschaftlich drin, politisch drin und macht das zu einem gesellschaftlichen Thema, wo halt auch dann fordert, wir müssen uns transformieren. Und wir müssen die Gesellschaft irgendwo anders her transformieren als dort, wo wir jetzt sind.
Jetzt könnte man sagen, transformieren ist ja eigentlich auch so ein nettes Wort, um zu sagen, wir rufen zur Umkehr. Etwas, was man vielleicht so vor einem religiösen Hintergrund noch mal ganz anders kennt. Ich möchte euch beide gerne ein bisschen herausfordern. Ich glaube, dass wir Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich so einen richtigen Wechsel hatten, was das Mindset, was das Denken anbelangt. Also so die Idee von einem Jenseits, wo irgendwie auf die braven, frommen Christen wartet, wird irgendwie abgelöst durch ein Projekt, wo wir in dieser Welt jetzt zusammen sollten verwirklichen. Also Gottes Gerechtigkeit ist nicht mehr einfach etwas, wo dann irgendwann am jüngsten Tag sollte kommen, sondern das ist etwas, wo im Prinzip unsere Arbeitsaufgabe, unsere Lebensaufgabe, unsere Vision sollte sein. Und man hat ein Gesamtbild gehabt von dem Ganzen, wo vielleicht in einer bestimmten Idee von einem Reich Gottes gemündet hat. Mhm. Das würde ja heute niemand mehr sagen. Also, ich nehme jetzt an, wenn du an einer Synodensitzung bist, stehst du wahrscheinlich kaum vor und sagst, wir sollten den grünen Gürtel einführen, weil das ist einer der Unterpunkte auf dem Weg zum Reich Gottes, oder? Also es wäre terminologisch wahrscheinlich so schräg, dass die Leute vielleicht sogar müssten lachen. Aber der ernste Anteil daran ist doch, dass es wie eine Gesamtvision, ein Gesamtbild, Enthusiasmus, irgendwo eine Begeisterung hat gegeben für etwas Grosses, Ganzes. Und das ist so ein bisschen meine Frage, gibt es das noch? Also glauben wir noch an so etwas? Oder, das wäre jetzt die Alternative, nehmen wir einfach zu allem, was irgendwann aufpoppt, wir können KVI nehmen, wir können jetzt Frontex nehmen, wir können eigentlich alle Abstimmungen nehmen, die irgendeinen sozialen Impact haben, also so ziemlich jede, und sagen dann etwas moralisch vermeintlich Richtiges und untermauern es noch mit ein, zwei prägnanten Bibelstellen für die interne Kommunikation und gegen aussen schließen wir uns eigentlich am roten Parteibüchlein an.
Ja, also einerseits glaube ich, also bin ich nicht sicher, ob das mit das Jenseits irgendwann mal kommt und Gottes Gerechtigkeit da keine Rolle spielt, ob das wirklich erst mit der religiös-sozialen angefangen hat, sondern eigentlich vor 500 Jahren. Also ich finde, die Reformation ist vielleicht in die Richtung schon auch ein Aufbruch gewesen. Vielleicht ist sie zu diesen 500 Jahren von gewisser Reise auch ganz bewusst so interpretiert worden, aber ich glaube, es steckt schon dort schon mal drin.
Und ganz sicher auch im Pietismus.
Oder? Genau, ja. Genau. Und die Täuferbewegung ja ganz stark. Also die sind dann...
Alles die Ketzerbewegungen.
Ja, klar. Ja, wobei...
also Hussiten und Waldenser.
Genau.
Also.
Genau. Also das ist ja ganz... Ja, und da sind wir ja zum Glück auch einen Schritt weiter oder grosse Schritt weiter im Versöhnungsprozess, dass wir jetzt, glaube ich, so weit sind, die Bewegungen durchaus als reformierte Bewegungen wahrzunehmen.
Ja,
das ist ja wirklich, glaube eine grosse Errungenschaft von der jüngeren Zeit. Aber was Felix, du gesagt
hast... schnell zum Nachfragen ja, dort, das dünkt mir jetzt wichtig. Also weißt, ich glaube, dass wir ganz viel von diesen Ideen im Mainstream reingeholt haben. Also dass wir das wie haben können integrieren. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Ich frage mich einfach, ob auf diesem Weg irgendwo so die Kraft von einer grossen, ganzen Vision verloren gegangen ist. Also Ende 20. Jahrhundert, oder, wo wir vom Ende der grossen Erzählungen schwätzen.
Also ich finde das ganz spannende Frage und ich glaube, ich spüre bei mir stark ein Zurückstrecken von der grossen Erzählung, weil wir, glaube ich, zum Glück schon geprägt sind vom Rückblick auf das 20. Jahrhundert. Wo wir grosse Erzählungen gehabt haben mit dem Faschismus, mit dem Sozialismus oder Kommunismus, wo beide in schrecklichen Katastrophen geendet haben. Und ich glaube, das ist schon ein Grund zur Vorsicht, wenn man grosse Visionen oder Reichsideen, ob die göttlich oder sozialistisch sind, formuliert. Und zugleich merke ich, dass, ja, ich tue es jetzt einfach mal auf mich beziehen, auch eine gewisse Sprachlosigkeit herrscht in der Suche auf Antworten, weil ja Geschichte nicht zu Ende ist, weil ja wieder grosse Erzählungen angefangen werden, postuliert werden. Also wir haben den russischen Imperialismus, wo wieder religiös unterfüttert ist, wo versucht, so eine grosse Erzählung zu etablieren. Wir haben den politischen Islam, wo jetzt durch den Krieg ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber wo man ja auch darum ringt, was für eine Antwort finden wir da drauf, auf diese Erzählung. Und interessant ist ja, dass so Erzählungen, die grossen Erzählungen, immer so auf Krise oder zum Teil auf herbeigerettete Krise reagieren. Also es geht immer darauf, wir sind bedroht, wir werden bedroht darum müssen wir jetzt wieder gross werden. Also das ist in der islamischen Welt so, also der ganze islamistische Terrorismus ist ja stark immer gerechtfertigt worden, man will uns verdrängen, wir sind bedroht, darum reagieren wir jetzt. Das ist bei den Taliban so gewesen, das ist im Iran so. Genau, das ist dann Gegenbewegung gewesen, genau.
Die Erzählung genau auch aufgenommen
genau
für sich.
Genau, und die russische Erzählung ist jetzt auch wieder eine Selbstverteidigungserzählung, oder? Also darum, wahrscheinlich braucht es eine Idee, irgendwie eine Antwort darauf, aber ich finde es wahnsinnig schwierig zu finden, weil einfach die Schwelle zur Ideologie sehr tief ist. Und ich glaube, das ist etwas Christliches, dass ich würde sagen, die Ideologiekritik steckt im Evangelium, und da eine gewisse Zurückhaltung zu haben, ist vielleicht nicht so schlecht.
Da möchte ich einfach noch auf die religiös-soziale Bewegung hinweisen und den Begriff vom Gottesreich. Also es ist natürlich schon nicht die Idee gewesen, jetzt auf der Erde das Reich zu realisieren, sondern einfach damit anzufangen. Also da muss man schon noch eine Differenzierung machen. Es hat natürlich bei Kommunisten und auch Sozialisten so Leute gegeben, aber jetzt aus dem religiösen Sozialismus raus ist jetzt das eher eine verschwindende Position. Also grundsätzlich ist es darum gegangen, wir müssen im Hier und Jetzt zumindest einen Anfang machen, hier einen Schritt auf das Gottesreich, und das nicht einfach vertrösten, ist danach, wenn man unter der Erde liegt, oder?
Ja, also das finde ich ein wichtiger Punkt. Es sind ja auch ganz verschiedene biblische Motive gewesen, die damals inspiriert haben, also Erlassjahr oder Kritik am Mammon, gewisse Sachen auch aus der Bergpredigt oder eben die Rede vom Reich Gottes, also in diesen ganzen Gleichnisreden, die man hat. Und trotzdem hat nachher der Kutter ja nicht einfach gesagt, ja, das sind jetzt interessante Bilder und die lassen wir jetzt mal impressionistisch stehen. Also weißt du, so quasi die ergänzungsbedürftige Predigt oder so. Sondern hat schon auch Aussagen gehabt, jetzt gerade in dieser ganz bekannten Schrift «Sie müssen», wo er hat gesagt hat, also die Sozialdemokratie müssen wir als Werkzeug vom lebendigen Gott begreifen. Sozialdemokraten sind Künder von der göttlichen Wahrheit. Und das sind natürlich sehr, sehr spitze theologische Interpretationen, muss ich jetzt würde sagen, da verstand ich auch ein Unbehagen, das du jetzt hast, Felix, oder? Weil wir sind ja irgendwie Kinder von einer Zeit, wo man muss sagen, ja, aber wir wissen noch, dass nach dem noch einmal ein Weltkrieg ist gekommen, oder? Also es ist eben ja dann nicht fertig gewesen. Und irgendwo als Block, sage ich jetzt, gegen Faschismus, gegen Nationalsozialismus und so, finden wir ja das alles unglaublich sympathisch. Also ja, man kann jetzt im Rückblick sagen, die sind auf einer tollen Seite gestanden. Von der Denkbewegung her schreckt es uns ja vielleicht endlich ein bisschen ab. Oder wenn man denkt, ja gut, die anderen sind ja mit dem, also die deutschen Christen zum Beispiel sind nachher mit der genau gleichen Werf auf der genau falschen Seite gestanden.
Aber da würde ich schon sagen, da leben wir in einer anderen Zeit. Und ich glaube tatsächlich, es gibt eine Grenze, wo man muss sagen, das ist christlich und das ist nicht christlich. Und dass man sagt, Faschismus kann nicht christlich sein, da sind wir uns ja hoffentlich alle einig. Und ich glaube, das ist so eine... Das ist aber halt
ich würde ja nicht sagen, ich bin ein Faschist heute, weißt du? Also der Putin
steht ja nicht her und sagt, schon.
Ich bin ein Faschist.
Nein,
und ich finde, das geht super
aber mit der orthodoxen Lehre. Aber das finde ich eben gerade interessant. Wo ist die Grenze und spüren wir die Grenzen an, oder? Also einerseits haben wir ja... Und die Grenze wird ja immer wieder verhandelt, oder? Das ist die Frage, gehört AfD nach einem Kirchentag oder nicht? Oder? Das sind so... Und ich finde, um das muss man ringen und diskutieren. Und ich finde, man kann weder sagen, Gesprächsabbruch, sobald ich das Gefühl habe, du liest die Bibel falsch. Aber zugleich auch nicht suggerieren, die Grenze gibt es nicht. Und wenn wir jetzt Russland anschauen, also eben... Die orthodoxe Kirche ist noch in Amerika und so, und vielleicht gibt es Argumente dafür, dass man die da drin lässt und mit ihnen redet und so. Aber vielleicht auch anzustehen und zu sagen, einen Angriffskrieg zu segnen, nicht nur zu dulden, sondern quasi aktiv zu befürworten, ist Status Confessionis, das ist ein No-Go. Da sagen wir, dann kann man nicht mehr Chile sein. Und da ist natürlich das ist jetzt ein grosses Wort, aber darüber urteilt natürlich mal Geschichte. Oder wir schauen immer auf den Zweiten Weltkrieg durch. Was hat der Papst dort gemacht? Was haben unsere Reformierten dort gemacht? Ab welchem Punkt wäre der Punkt gewesen, wo eigentlich die Kirche hätte müssen sagen, nein, Nationalsozialismus ist unchristlich. Fertig.
Ja, und das ist ja ein bisschen wie das Trauma, sage ich jetzt mal, von den etablierten Kirchen, weil sie mindestens, dass dort nicht genug früher, nicht genug entschieden, oder? Haben gemacht, also Stuttgarter Erklärungen nachher. Aber was ja jetzt wieder auffällt, wenn es um einen Krieg geht, wo Russland gegen die Ukraine führt, ist das ja, gar niemand würde sagen, nein, wir haben irgendwie ein Weltbild oder eine Theologie oder eine Moral entwickelt, die Angriffskrieg gut findet. Das sagt ja niemand. Also, die russische Bevölkerung geht ja nicht davon aus, dass sie als Aggressor jetzt in ihr Nachbarland eingefallen sind. Das ist ja nicht die Story, die dort erzählt wird, oder? Sondern man ist sich ja nicht einmal mehr über die Facts einig. Es ist nicht so, dass der Papst jetzt zum Beispiel, hat sich ja erst gerade dazu geäussert im Interview, der sagt ja nicht, ja, also ich habe jetzt das Ganze noch einmal angeschaut, so über den gerechten Krieg, und ich habe jetzt da gefunden, man kann das auch anders interpretieren, auch Angriffskriege können irgendwie verständlich und nachvollziehbar sein, sondern er sagt einfach, vielleicht sieht das aber aus der Perspektive von Russland anders aus. Vielleicht fühlen die sich bedroht. Also was ich eigentlich damit will sagen, ist, die Skepsis ist ja gar nicht da, dass man sagt, wir haben nicht irgendwie Intuitionen, die wir teilen, weißt, wenn es ums Werturteil von Sachen geht, sondern wir sind doch schon lange an einem Punkt, wo wir gar nicht mehr gleiche Welt zusammen beschreiben.
Und ist das anders gewesen? Also Deutschland hat ja auch die Erzählung gehabt, sei bedroht und sei fertig gemacht worden zu Versailles und muss sich jetzt einfach wieder die Grösse holen, die es eigentlich verdient. Also ich will, Vergleich hinkt immer und ich will das auch nicht vergleichen. Es bringt auch nichts übrigens. Es ist ja selten so, dass man nachher klüger ist nach irgendeinem schiefen Vergleich. Das will ich gar nicht. Und ich sage auch nicht, ich habe die Antwort. Ich sage auch nicht, der Papst handelt jetzt falsch. Aber ich glaube, die Linie zu finden, ist im Rückblick für uns halt immer einfacher. Und eben, in dem Fall, finde ich, wäre sie eigentlich klar gewesen, weil man es gewusst hat, dass mit dem ganzen rassistischen Ideologie, mit der antisemitischen Ideologie, wäre die Linie klar gewesen. Und es gibt ja, Gott sei Dank, hat es auch genug Leute gegeben in der Kirche, die diese Linie gesehen haben. Es hat viel Mut gebraucht, um die zu sehen, aber sie haben sie gesehen, also das hat es schon gegeben. Und ich, tatsächlich würde ich dir recht geben, wir sind in einer anderen Situation, es hilft jetzt auch nichts. Eben, der Vergleich bringt nichts. Und zugleich frage ich mich wirklich, wie erkennen wir diese Linie? Und eben spielt es eine Rolle, dass jemand sich bedroht fühlt. Also ich meine, am Schluss die Ideologie dahinter, also das ganze, die ganze Ideologie vom dekadenten Westen, wo man jetzt da muss, sich davor schützen. Also da könnte man sich ja durchaus dazu verhalten und sagen, ist das tatsächlich, also wäre nicht ein freiheitliches Modell da so eher dem Evangelium entspricht. Also darüber zu streiten wäre schon möglich. Also zumindest machen wir ja bei anderen Fragen, wie viel Interpretation gibt die Bibel her, oder?
Und der Vorwurf der Dekadenz wäre ja nicht einmal so falsch, oder? Wenn er nicht von Leuten käme, wo ja ihre Realität und ihrem Leben das gar nicht leben, was sie eigentlich dann da als Dekadenz bezeichnen, oder? Das kommt ja noch dazu.
Was ich eigentlich damit meine, ist, wenn man den Ausgangspunkt nimmt, anfangs 20. Jahrhundert, nach einem langen 19. Jahrhundert, also ich setze es etwa dort an, wo dann der Erste Weltkrieg losgeht, dann haben wir eine klare Entscheidungssituation gehabt, oder? Also auf der einen Seite Nationalismus, der sich breit macht, und auf der anderen Seite wirklich die sozialistische Option, wo nachher eben auch im religiösen Sozialismus Ausdruck findet. Und dort ist ja zum Beispiel für den Barth, den du vorher erwähnt hast, ist ja genau das Erschreckende gewesen, dass seine theologischen Lehrer quasi den Krieg unterstützt haben. Und das hat ihn ja zu einer totalen Abkehr und Umkehr bewogen. Das ist ziemlich klar zu zeigen, biografisch, dass es nicht mega lang vorbereitet war. Sondern es war so wie ein Tipping Point, wo es kehrt. Oder? Und jetzt sagst du völlig zu Recht, und ich bin da ganz bei dir, Felix, wir haben eine mega Skepsis gegen die ganz grossen Deutungen, gegen die ganz grossen Stories. Und auf der anderen Seite brauchen wir ja aber immer wieder Stories und Bilder, wo wir können dem entgegensetzen können, was passiert aufgrund von anderen Bildern und Stories. Jetzt, Daniel, ich meine das nicht jetzt einfach provokativ und flapsig, aber Gefahr besteht doch im Moment, dass wir alle wahnsinnig aufgeklärte, historisch, kritisch bildete, humanistische Menschen sind, die irgendwie sagen, ja, es gibt ganz wichtige Anliegen, wo der religiöse Sozialismus hat mitgebracht. Also zum Beispiel der Pazifismus, die soziale Gerechtigkeit, Bildungschancen für alle etc. Das werden wir gar nicht wegnehmen. Aber das Ganze ist jetzt eigentlich überführt worden in unsere demokratisch-liberale Gesellschaftsordnung. Es braucht dort nicht mehr die grossen religiösen Bilder, es braucht nicht mehr die grosse Story. Es ist alles eigentlich schon bei uns angekommen. Es ist geregelt drin. Und darum können wir jetzt einfach zu einzelnen Sachfragen uns quasi im Geist von den damaligen Gründungsvätern und Müttern, muss man ja sagen, verhalten, was aber ja dann von aussen eben zu so einer Wahrnehmung könnte führen, wie sie jetzt ein Pfister hat oder so, wo sagt, die sind eigentlich einfach ziemlich moralinsaure, selbstgefällige Typen, die von den Kanzlern oben runter den Leuten sagen, wie es gehen soll. Ist das nicht so ein bisschen Fallen? Weißt, ich sehe die Fallen, wo der Felix auftut mit, ich habe Angst, wenn die Story zu gross wird. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch das Kleinteilige, wo man nachher sagt, eigentlich sind die einfach recht nervige Nörgler.
Ja, aber so sehe ich natürlich schon die Rolle von der Kirche als gesellschaftlichen Akteur.
Und, nervige Nörgler?
Ja, also das ist nun mal auch eingeschrieben, Vom Ursprung her, im Evangelium, ich meine, die Bibel erzählt auf verschiedensten, auch im Alten Testament, sehr sozial- und gesellschaftskritische Momente, wo Propheten auftauchen und da einfach mal einen Block einschlägt und sagen, hey, so geht's nicht. Und wenn jetzt jemand kommt aus der Politik und sagt, Kirche soll schweigen, dann ist das sein Problem. Dann muss er mit dem umgehen. Aber das Problem muss das nicht, Kirche muss das nicht zu ihrem eigenen Problem machen und sich darum dann zurückdrängt zu fühlen, sich nicht mehr zu äußern. Also, was mich zum Beispiel genervt hat, jetzt am Anfang von dem Kriegsgeschehen mit der Ukraine, die EKS hat nicht von Anfang an von einem Krieg geredet, oder? Also, man hat dann auch von einer militärischen Intervention geredet, oder? Das ist dann erst später dann wirklich als Krieg bezeichnet worden. Und da würde ich dann auch wieder auf die Reformation rekurrieren, auf den Zwingli. Tönt um Gottes Willen etwas Tapferes. Und ja, wir haben heute andere Medien, weder nur Zeitungen Radio, wo die Leute erreichen, sondern es gibt dann immer gerade einen Shitstorm, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Aber ich glaube, in der Auseinandersetzung um gesellschaftliche Weiterentwicklung kommen wir nicht darum herum, sich auch mal dem auszusetzen.
Also ich glaube, ich habe nicht Angst vor der grossen Story. Ich habe Angst vor der grossen Ideologie. Also das ist für mich ein Unterschied. Und ich würde sagen, als Kirche haben wir ja die grosse Story. Also wir haben ja die Bibel, das ist eine ziemlich widersprüchliche Story, ist nicht ganz eine einfache Geschichte, aber vielleicht ist sie eben darum umso wahrer. Und ich glaube, das finde ich interessant, der mit den Tipping Points. Also ich meine, wir sind, der Tipping Point ist passiert, oder? Den haben wir jetzt.
Also und wo,
jetzt,
wo würdest du das sagen? Wo
ich glaube, der Krieg in der Ukraine ist doch ein Tipping Point. Und das hat übrigens auch 9/11 ist ein Tipping Point gewesen. Also wir haben auch jüngste Vergangenheit. Und die grosse Erzählung dagegen heben, finde ich tatsächlich wichtig. Nur, was ist unsere grosse Erzählung? Und das finde ich eben auch von der Kirche her die grosse Herausforderung, zu zeigen, dass eine Abstimmungsparole Teil von einer grossen Erzählung ist. Und nicht einfach so jetzt aus kurzer Abwägung heraus passiert ist und weil man das Gefühl hat, ja, die sind die Mehrheit von unseren Leuten ist auch einigermaßen dafür. Das ist, glaube ich, mit dem exponiert man sich auch und mit dem macht man Leute auch hässig. Also gerade bei der Konzernverantwortungsinitiative eben viel von der Kritik, ist politisch, kommt ja aus dem raus. Dort hat es ja durchaus Leute gegeben, die sich getraut haben und gesagt, die Initiative ist Teil von der grossen Story. Und Kunst wäre ja dann zu sagen, hey, du bist wir teilen die grosse Geschichte, aber sind uns jetzt halt nicht einig, ob ein Ja oder ein Nein die richtige Abzweigung ist, zu dieser grossen Geschichte zu erzählen.
Aber jetzt haben wir wirklich gerade zwei Fälle, wo ich finde, die eignen sich super, um zu zeigen, was das Problem ist mit der grossen Story oder mit dem Anspruch, in dieser grossen Story zu sein. Also Daniel, du sagst jetzt, ja, hey, aber die haben nicht einmal von einem Krieg geredet, liebe EKS, oder, was losgegangen ist. Mittlerweile müssten wir uns ja fragen, ja, ab wann hätten wir das eigentlich müssen, gerechterweise? Nein, also warum haben wir das zum Beispiel nicht gemacht, wo die Gebiete im Osten sind annektiert worden?
Ja, Krim.
Oder Krim. Also dort behaupte ich jetzt, wenn wir dann eine Sendung hätten aufgenommen, die EKS hat als einzige von einem Krieg geredet, dann hätten wir gesagt, Jesus, was ist denn bei denen los? Oder?
Ja.
Also sie sind die Heizungen zu hoch. Oder so. Also das, wir hätten das wahrscheinlich nicht gutiert.
Aber weißt du, es ist natürlich auch heiß gekocht. Also ich muss nochmal auf KV, kurz, wo er erwähnt hat, eingehen. Und vorher der Faschismus, oder? Also dort, wo du sagst, da kann man doch ganz klar abgrenzen. Und das ist eine Frage vom Status Confessionis. Das wäre jetzt für mich KVI nicht gewesen. Und trotzdem hat es die Stimmen gegeben, wo sich gegenseitig sozusagen das Christsein abgesprochen haben, weil man dafür oder dagegen ist. Das finde ich dann schwierig. Und also, das lässt sich dann nicht auf die gleiche Waagschale legen. Da Faschismus und da KVI. Und dann kommt dann auch immer die Frage, wie kommen so Entscheidungsprozesse dann zustande, wenn eine Kirche da eine KVI-Fahne aufhängt, oder? Also hat das eine Kirchengemeinde beschlossen, an einer Kirchengemeindeversammlung, hat das der Pfarrer gemacht, hat das irgendwie Zotzpad gemacht, oder Diakonin, die jetzt da engagiert ist in der Jugendbewegung, whatever, oder? Also, das ist durchaus eine berechtigte Kritik, wo man kann sagen, ist das überhaupt breit abgestützt in der Gemeinde? Oder hat auch eine Kirchenpflege sich committed? Das haben wir entschieden und das auch gegen aussen getragen. Aber dass die Kirche überhaupt sich zu dem äußert, das steht für mich überhaupt nicht außer Zweifel. Und da würde ich jegliche Kritik jetzt vom Pfister zurückweisen und sagen, sorry, das ist dein Problem, wenn du es findest, Kirche. Aber wir als Kirche sind Akteur von dieser Gesellschaft. Wir sind keine politische Partei, aber wir sind ein Akteur in dieser Gesellschaft. Und wir haben, wo Menschen zusammenleben und wo es auch ums Fortleben von Gesellschaft und Gemeinschaft geht, haben wir etwas mitzureden.
Ich glaube, dort wäre ich voll bei dir, Dani. Das würde ich auch mitgehen. Aber wenn man es jetzt auf KVI bezieht, und sich fragt, was wäre jetzt dort eine gute Rolle von einer Kirche, dann müsste sie für mich erstens keine politische Partei sein in diesem ganzen Thema. Und das lenkt mir eben nachher auch nicht. Sie kann auch nicht einfach nur eine Plattform sein, wo man diskutiert. Also, weil dann können wir irgendwie sagen, dann machen wir irgendwie so einen sozialen Mediendienst und machen zu, oder? Also, wenn es nur einfach um Diskussion, um den Diskussionswillen geht. Was für mich so hoffnungsvoll wäre, ist zu sagen, nein, wir bekennen uns als Kirche wieder zu dieser Idee vom Reich Gottes, die wir wirklich offen lassen. Also wir sagen nicht, es ist genau so. Es ist genau so. Sondern wir sagen quasi im Sinn von einer Selbstverpflichtung, Dani, du darfst für KV sein und der Stefan darf dagegen sein, aber als Christen im Raum der Kirche müssen wir darauf ansprechbar sein, wie wir denn das zusammenbekommen mit unserer jeweiligen Idee vom Reich Gottes. Also das wäre für mich quasi wieder Unterschied. Also nicht, dass ich sage, es gibt doch aber das Reich Gottes und dort sind alle gerecht behandelt. Im Moment werden nicht alle gerecht behandelt. KVI macht das aber, darum musst du dafür sein. Das würde für mich nicht gehen. Mhm. Also das könnte keine kirchliche Botschaft sein für mich. Dort hätte ich eine rote Linie. Aber dass man sagt, hey, wenn du als Christ dafür oder dagegen bist bei diesem Thema, und das ist bei ganz vielen Themen so, jetzt auch Frontex, finde ich, dann musst du dir als Christ irgendwo Rechenschaft ablegen darüber, wie du das denn mit einem grossen ganzen Gedanken, einer grossen ganzen Hoffnung vom Reich Gottes irgendwie zusammenbekommst.
Ja, und aber trotzdem immer dann auch im Bewusstsein, und das würde ich akzentuieren, dass wir als Menschen, und das beschreibt ja auch die Bibel, das Reich Gottes eben selber doch nicht realisieren können. Also wir können daran mitbauen, wir können daran mitschaffen, uns engagieren, aber schlussendlich ist ja die biblische Erzählung auch immer genau dort, wo der Mensch das selber versucht, sich an die Stelle von Gott zu setzen, dort scheitert er kläglich.
Ja. Oder ich glaube, so was eine Chance könnte sein, also wenn man so die Konstellation nimmt, die wir am Anfang haben aufgetan, also dass wir irgendwie damit gerechnet haben, dass alle grossen Storys zusammengebrochen sind und Geschichte am Ende ist. Also so die zwei grossen Erzählungen Ende vom 20. Jahrhundert. Und jetzt merken, hey, shit, stimmt beides nicht, oder? Es gibt noch die grossen Erzählungen und Geschichte ist noch gar nicht am Ende. Sie tobt gerade wild. Und jetzt überlegt, was könnte denn jetzt ein Protestantismus, der sich quasi als eine kluge Fortsetzung von einem religiösen Sozialismus versteht, jetzt leisten? Dann würde es für mich, glaube ich, dort drin bestehen, dass man müsste sagen, wir gehen nicht drauf rein und bringen jetzt einfach die nächste grosse Story auf den Markt, sondern wir wechseln eher die Ebene und sagen, was wir gelernt haben aus unserer eigenen Tradition und Geschichte und dort, wo wir jetzt hergekommen sind, ist, dass es der unmittelbare Bezug zwischen einer politischen Option oder Sachfrage und einer Story, die man dafür in Anspruch nehmen kann, gar nicht anders geben kann, als dass Menschen das selber verantworten und in eine Diskussion einbringen. Ich mache das wieder, damit es ein bisschen plausibler wird, als Beispiel mit der KVI. Ich komme aus einer Kirchengemeinde, die hat eine mega krasse Tradition mit Klaroladen, mit Arbeit mit Geflüchteten etc. Dort hast du einfach ganz, ganz viele freiwillige, ehrenamtliche Mitarbeitende, die total betroffen sind von dem Anliegen, das eine KVI bringt. Und die haben natürlich dann ein politisches Gewicht. Das sind die sich dort engagieren, die haben ein politisches Gewicht, das geht in eine Kirchengemeinde rein und am Schluss wird entschieden, man hängt die Fahnen auf. Das heisst jetzt aber für mich nicht, dass irgendwie die ganze reformierte Kirche von der Schweiz das jetzt auch müsste teilen oder das auch müsste sagen, sondern das ist für mich wie ein Resultat, das in dieser Diskursgemeinschaft an diesem Ort zu dem geführt hat. Mhm. Und ich glaube, das, was wir könnten bringen als Protestantinnen, Protestanten, wäre, dass man sagt, wir haben irgendwie gelernt, dass man sich nicht muss einig sein darin, für was man nachher votiert, aber dass man verpflichtet ist, ansprechbar darauf zu bleiben, welches Bild uns denn leitet.
Und also darum finde ich eben die Diskussion, ob Kirche politisch ist, auch ein bisschen, jetzt sage ich kein Wort. ich glaube, die Grenze, wenn man sich überlegt, was das würde heissen, dass Kirche zwar diakonisch, seelsorgerlich muss sein, von ihrem Auftrag her, aber nicht politisch, das geht für mich gar nicht. Also KVI, eben, man kann darüber streiten, ob das richtige Instrument gewesen wäre oder nicht. Aber es ist ja entstanden aus einer unter anderem christlichen Hilfswerk, wo es eine Ungerechtigkeit, einen Missstand gesehen haben in ihrer Arbeit und aus dem aus eine Antwort gesucht haben, um den Missstand zumindest teilweise zu beheben. Ein anderes Beispiel, der Ernst Sieber, der für mich so zu den reformierten Heiligen gehört, wo,
das finde ich schön, dass du das hast.
wo in Platzspitz je ist, die Menschen, sich um die Menschen gekümmert hat, aber auch gesehen hat, was politisch falsch läuft in der Drogenpolitik und auf Methadonabgabe hingeschafft hat. Wenn man sagt, der Siebert darf nicht politisch sein, hat man müssen sagen, er darf den Junkies zwar helfen, kann zuschauen, wie es sterben unter elenden Bedingungen, aber politisch die Forderung aufstellen, hey, in eure Drogenpolitik, mit eurer Repression und mit der Kriminalisierung vom Konsum, die macht die Menschen kaputt. Die politische Forderung hätte er nicht aufstellen dürfen. Das ist so absurd. Und ich glaube, dort ist für mich der Schlüssel zum politischen Engagement von der Kirche, wo ich glaube, auch selbst bei Sättigen, die dann nicht gleicher Meinung sind, glaubwürdig ist, wenn sie aus einer Erfahrung heraus, aus einer diakonische oder seelsorgerliche, wie man das benennen will, Verantwortung raus passiert, dann ist es glaubwürdig und dann ist es auch Teil von der grossen Erzählung, weil dann ist es in der Nachfolge, kümmert man sich um die Menschen und erkennt dort kleine Schritte, eben, man könnte sie ja nicht selber erreichen, aber kleine Schritte zum Bedingungen verbessern. Und dann ist es, glaube ich, glaubwürdig. Und dann ist es auch mehr als irgendwie eine Parteiparole. Und dann ist es auch nötig. Und ich glaube, ja, das wäre vielleicht die grosse Story. Und das ist ja im Evangelium so. Die grosse Story passiert im Kleinen. Oder? Und das ist ja das auch, wo die Hoffnung gibt, dass so Reich Gottes Moment im Kleinen könnte aufscheinen.
Und das wird halt uns als Reformierte immer als Problem begleiten, die Vielstimmigkeit, wo auch in der Bibel angelegt ist, die Vielstimmigkeit, wo da ist, also es gibt niemanden, der von oben sagt, so ist es, und wo halt auch herausfordert, wo zum Teil auch Leute überfordert, weil reformiert sein bedeutet in der Konsequenz natürlich auch, hey, du bist selber verantwortlich dafür. Du musst dir auch Gedanken machen darüber. Du musst dir ein Urteil bilden.
Aber das ist ja auch eine politische Message. Also was ist Demokratie, wenn nicht das, dass wir die Idee haben, dass das Kaleidoskop aus unterschiedlichen widerstrebenden Meinungen uns doch irgendwie am ehesten so organisieren lässt, dass es für alle am ehesten stimmt. Also das ist ja irgendwie auch eine interessante Idee, wenn man es durchdenkt, dass das soll funktionieren. Und ja.
Aber da haben wir natürlich durchaus auch ein Problem bei uns in dieser Schweiz, die sich so demokratisch versteht, dass man seit Jahrzehnten höchstens bei ganz umstrittenen Themen Stimmenanteil über 50% haben. Und schon stümpeln wir irgendwo zwischen 34 und 43% Stimmenanteil umeinander. Das ist natürlich auch ein Signal, irgendetwas läuft falsch. Also wenn nur noch ein Drittel oder ein bisschen mehr, wieder ein Drittel von der Bevölkerung überhaupt sich äussert. Und aus dem kann man ja auch nicht einfach ableiten, es ist alles gut. Oder? Also das, ich finde das dann ganz schwierig.
Ich habe nicht gesagt, es ist alles gut. Nein, ich habe nicht gesagt, es ist alles gut. Sondern ich habe gesagt, dass eigentlich die Idee, die du formuliert hast, von der Vielstimmigkeit, dass die sich für mich auch im demokratischen System quasi widerspiegelt, im Sinn von, wenn alle mitreden, bringt das alle am ehesten vorwärts. So habe ich es gemeint. Und das andere finde ich halt, eben, da bin ich nicht so kulturpessimistisch. Ich finde, wenn man sieht, dass umstrittene Abstimmungen, wo den Leuten offensichtlich wichtig sind, dass dann plötzlich 20% mehr sind, dann kann man doch davon ausgehen, dass Leute ganz selbstbestimmt sagen, ja, jetzt also das Submissionsverfahren, die Neuanpassung in meiner Gemeinde interessiert mich jetzt weniger, und ob jetzt dort das Schulhaus bauen wird oder nicht, das kommt wahrscheinlich sowieso an, da muss ich mich jetzt nicht engagieren. Mm. Aber wenn es, weiss auch nicht, um Europapolitik geht oder was auch immer, das ist mir jetzt wichtig, da stimme ich mit. Das ist doch ein freier Entscheid und ich finde, das ist auch Demokratie. Mm-hmm.
Mm-hmm. Okay, vielleicht so generell habe ich das Gefühl, dass wir uns relativ einig sind drin, dass das Reformierte nicht im Fassen von einer neuen Parole oder auch aus religiös-sozialen Anliegen nicht jetzt quasi in gewissen einzelnen Entscheidungen einfach nur besteht, sondern dass es eine Art Gestus ist, mit gesellschaftlichen Fragen umzugehen und dass es irgendwo heisst, wir haben eine Mentalität, wo man Rede und Antwort steht einander. Das ist, glaube ich, oder so, das könnte man sagen, dort haben wir einen Konsens, aber jetzt vielleicht so zum Schlussrunde eröffnen. Wenn jetzt dir selber müsstet sagen, ich meine jetzt nicht als Vertreter von irgendeiner Fraktion oder von einer politischen Richtung oder irgendetwas, sondern dir ganz persönlich müsstet sagen, was sind denn so die crunchy Points, die du würdet finden, dort gibt es wirklich etwas zu tun, wo, ich sage es jetzt extra so offen, dem, wie ich die grosse Erzählung vom Reich Gottes verstand, entgegenläuft, wo nicht eingelöst ist, wo man sich noch verbessern kann als Gesellschaft. An was würdet ihr dort denken?
Also was glaube ich, eine christliche Position oder eine reformierte Position immer könnte sein, eben, ich finde auch, eine christliche Position kann in einer Parole münden, aber vielleicht wäre eine Stärke, auch immer wieder zu sagen, so eine Demutsformel einzubauen.
Eine Demutsformel?
Und, ja, im Sinne von, es steht alles unter Vorbehalt. Also eben, wir wissen es, wir haben die Wahrheit nicht gepachtet, also wir erkennen nur Stückwerk, oder? Können wir erkennen. Also, das wäre nur schon etwas, finde ich. Und das andere, die grosse Herausforderung von uns da ist schon die, und das ist ein biblisches Thema, ist der Verzicht. Ist der Verzicht, ist auch Demut. Das sind jetzt ganz altertümliche Begriff, aber ich meine, wir wissen ja, wann ist da der Tag, wo wir unsere natürlichen Ressourcen aufgebraucht haben. Nein, wirklich, ja. Kein Witz, der ist in ein, zwei Wochen, oder?
Also gerade für die Schweiz.
Also für die Schweiz ist er noch diesen Monat, oder? Und ich meine, das, eben, wir nehmen das so ein bisschen zur Kenntnis und so, aber das ist ein grosses Thema und das ist ein tiefchristliches Thema.
Also Demut und Verzicht.
Ja, Verzicht vor allem. Also Demut finde ich so im Argumentieren. Also ja. dass man zwar streitet und so, aber immer wieder sagt, hey, das ist jetzt das Stückwerk, das ich erkenne und vielleicht später hoffe ich auf Weisheit, die mir gegeben ist, es anders zu erkennen. Also ich glaube, so der Umgang miteinander, also ich fände es extrem schön, wenn die Kirche einen Raum geben könnte, wo man anders ins Gespräch kommt als in der politischen Arena. Ich habe das auch schon erlebt. Das, was
mit Demut meinst, oder?
Verzicht
auf das ganze Ökologie-Thema.
Ja, genau. Und natürlich die ganze Frage von Krieg und Frieden, die finde ich müssen wir als Christinnen und Christen auch wahrscheinlich neu denken und anders denken.
Dani, was wäre die
also, Idee? Also, schnell einen Satz, das finde ich auch interessant. Ich schreibe ja für Boulder einen Text und da tut man die Tageslosung, muss man dann irgendwie zwei oder drei pro Monat auslegen. Und da habe ich jetzt gerade erlebt, ist mir so ein Psalm, die kommen jetzt ganz anders entgegen. Also so Psalmen, die aus der Bedrohungssituation raus. Also Gott streite für deine Sache. Also so all die Psalmen, wo darüber klagen, dass Gott das einfach zulässt. Das finde ich ganz faszinierende Erfahrung auch, wie so Worte, wo man das Gefühl hat, die sind weit weg, plötzlich wieder ganz nah sind.
Also auf der einen Seite würde ich mich an Felix anschliessen, was er gesagt hat. Auf der anderen Seite glaube ich einfach nicht dran oder finde ich es falsch zu denken, wir haben die sozialen Probleme all gelöst. Also die sind nach wie vor da, die zeigen sich einfach in anderen Formen wieder vor 100 Jahren, oder? Und ich glaube, die grosse Herausforderung, und da kommt vielleicht dann auch die grosse Erzählung wieder ins Spiel, ist schon auch der Transformationsprozess, so wie die Gesellschaft jetzt da steht. So muss es jedem aufklärten Denker, egal wo er politisch da einleuchten, eine endliche Welt kann nicht unendlich Ressourcen verschwenden. Da wären wir dann bei der Bescheidenheit, die du angesprochen hast, und sich wieder ein bisschen einordnen, auch ein bisschen mit weniger zufrieden sein. Das ist eine grosse Herausforderung. Und das haben wir ja immer gehabt. Unsere Gesellschaft hat sich immer fortlaufend verändert. Also das bürgerliche Hausfrauenmodell, ich meine, das hat jetzt 50 Jahre Hochblüte gehabt, also bis es dann, oder vielleicht 40, bis es dann langsam in Kritik gekommen ist. Das ist ja nicht etwas, wo fürs 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert gehalten hat. Dort sind die Frauen, also gerade in den Anfängen der Industrialisierung, sind die Frauen nicht hinter dem Herd, sondern hinter der Maschine gestanden, 14 Stunden. Und haben nebenbei noch Kind geboren. Und also einfach um das aufzuzeigen, unsere Gesellschaft hat sich immer verändert mit dem Veränderungsprozess, den auch die Wirtschaft mit sich bringt. Und das, ich glaube, ist eines der wichtigen Themen. Du hast den Frieden angesprochen, Krieg und Frieden. Vertraglich geregeltes Zusammenleben, ja. Aber auch Gesellschaft. Wie können wir unsere Gesellschaft dorthin verändern? Und müssen sie, nicht nur können, sondern müssen sie verändern, dass alle drinnen aufgefangen sind und wir trotzdem aus dem Fahrwasser rauskommen, uns selber aufzufressen.
Für mich wäre so eins von den wichtigen Themen, wo ich bis jetzt noch nicht gehört habe bei euch, wäre so etwas wie gehen wir eigentlich mit Vermögen um? Also ich glaube, dass wir im Moment in einem Land leben, wo die Löhne insgesamt grossmehrheitlich so ein Niveau haben, dass es reicht, um irgendwie Volksaufstände oder so etwas zu verhindern. Wenn man auf die Vermögensseite schaut, ist es krass. Wir reden jetzt immer von russischen Oligarchen, oder? Aber wir haben in der Schweiz die 300 Reichsten. Die 300 Reichsten der Schweiz haben je über 2300 Millionen, die sie besitzen. Die 300 Reichsten in der Schweiz. Über 2300 Millionen. Und das wäre an sich gar kein Problem, wenn man könnte sagen, die haben das alles verdient. Die sind einfach mega geschickt gewesen an der Börse. Die haben einfach wahnsinnig gutes Haus gekauft und das so toll renoviert, dass sie es können verkaufen für den Preis. Das Problem ist ja, wir wissen, dass das nicht stimmt, sondern das kommt alles aus Erbschaften. Und das geht wieder weiter über Erbschaften. Das
perpetuiert sich natürlich, potenziert sich immer. Ja.
Und das bedeutet, wenn dort nicht irgendetwas kommt, das diesen Markt so reguliert, dass er liberaler wird, um das geht es mir, oder? Also quasi, wenn das Geld nicht wieder irgendwo in einen freien Umlauf kommt, dann laufen wir rein logisch am Schluss auf das zu, dass die Schweizer Bar weniger gehört, die einfach immer schön weiter vererbt haben.
Also,
und das ist etwas, was mir wirklich Sorgen macht, angesichts dessen, dass Herausforderungen, ihr habt jetzt Klima genannt, man könnte ja auch noch die ganze, das ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen vergessen gegangen, also die ganze New Work-Geschichte, die auf uns zukommt, also so die neue Art von Arbeit, die zu einer krassen Wegrationalisierung von vielen Jobs führen, oder? Oder eine Automatisierung, wie man es ganz sicher nicht im 19. Jahrhundert hatten, weil dort haben wir dann den Arbeitsplatz geschaffen mit dem, auch wenn sie prekär sind. Also, wenn man sich überlegt, wie man das stemmen will, dann müssen wir dort ans goldige Kalb her. Und also für mich wäre eine Erbschaftssteuer ich sage jetzt mal, von mir aus 10 Millionen kannst du behalten und dann 100%.
Ja, ich finde es interessant. Intuitiv kommt mir immer der Reflex, jetzt kommt er wieder mit den 300 Reichsten und appelliert an niedrigen Instinkt vom Neid. Und ich verstehe dich schon richtig, weil entscheidend sind ja weniger die 300 Reichsten als die Ärmsten, oder? Also ich meine, wenn es 300 Reichsten gibt, die wahnsinnig viel besitzen, und ich aber trotzdem all genug einigermaßen zum Leben habe, finde ich den Besitz der Reichen jetzt auch nicht per se ein Problem, wenn sie anteilmässig am Gemeinwohl halt übersteuern, das dann abgeben.
Aber da würde ich
finde ich jetzt wirklich so what? Also ich
da ja. würde ich dich dann auch erinnern an dein vorhergehende Votum, oder? Also Bescheidenheit. Also wenn man natürlich sagt, ja, wir müssen schauen, dass es denen nur gut geht.
Stopp, ich kann nicht von Bescheidenheit.
Die können dann mit dem Reichtum 5 Häuser, da eins, dort eins, dort. Die brauchen alle Energie, die müssen alle geheizt werden. Die müssen alle, also das ist dann ja auch eine Ressourcenfrage und eine
von
Frage
Bescheidenheit
von Bescheidenheit.
Ich habe nicht von Bescheidenheit geredet, oder, ich habe von Demut geredet. Und beim Argumentieren davon geredet. Also ich habe von Verzicht und von Demut geredet. Das ist natürlich wahr. Das stimmt natürlich. Und dass man... Dass all eben, wenn man nicht sagt, es braucht Verzichtmodell, wo man halt verordnet, weil es freiwillig nicht geht und politisch verordnet, dann müssen sich alle daran halten. Aber ich finde einfach zu sagen, es ist ungerecht, dass so und so viel mehr verdienen als ich, obwohl ich ja eigentlich genug verdiene zum Leben, dann muss ich sagen, das ist irgendwie, dann ist es wirklich nur eine reine,
Das Gegenteil von dem, was ich meine.
Ja, also, ich weiss schon.
Nicht ein Freund von der Abzockerinitiative. Das ist mir ganz wichtig. Weil dort finde ich immer, hey, wie viel ein Unternehmen, das unter freien Marktbedingungen wirtschaftet, seinen Leuten, die zahlen, das können die selber regeln. Dort brauche ich das nicht. Und wenn jemand, der Novartis leitet, 10 oder 12 Millionen verdient, das ist mir völlig egal. Das sind aber auch Peanuts, wenn man es vergleicht mit dem, was in Vermögen bei uns gebunden ist und wie das Geld wirtschaftet und Erträge generiert. Und du musst doch heute einfach... Also die Situation ist doch so, dass jemand, der zum oberen Mittelstand gehört und sagen wir jetzt wirklich beide arbeiten, also... Beide Partner arbeiten und sie haben 2 Kinder. Hat praktisch keine Chance, in einer Schweizer Stadt Wohneigentum zu werben. Und an was liegt das denn? Das liegt doch nicht daran, dass unsere Löhne schlecht sind. Unsere Löhne sind super. Das ist nicht das Problem. Wir müssen gar nicht über Löhne diskutieren. Mit dem Ganzen. Es geht um Vermögen. Und das heisst, es geht letztendlich um Erbschaften. Oder?
Eben, und dann geht es wieder dann geht's um Gerechtigkeitsfragen und nicht um reine Nichtdebatte.
Genau. Also ich würde da noch das aufnehmen, was du gesagt hast, mit dem unter liberalen Marktbedingungen. Oder? Ich glaube, die darf man durchaus hinterfragen. Und da entlarvt sich ja der Neoliberalismus immer wieder selber, oder? Man ist so lange neoliberal, wie es dann ans eigene Portemonnaie geht, dann braucht es den Staat, oder? Und ich meine, wir haben das auch in der Swiss-Krise gegeben, in der Bankenkrise gegeben, dann darf der Staat gefälligst seinen Geldsäckel aufmachen. Also der Arbeiter und die Arbeiterin in einem prekären Job darf mit ihren kleinen Steuerbeiträgen schlussendlich denen noch helfen, dass sie über die Runde kommen. Also, ich glaube, da darf man schon kritisch anschauen, oder? Ja. Also.
Und es ist mir wirklich noch eines wichtig, es geht mir nicht um Neid gegenüber den Lebenden. Das Problem habe ich wirklich nicht. Sondern für mich ist es wirklich eine fundamental ethische Frage, über wie viel Ressourcen darf ein Mensch über seinen Tod aus entscheiden. Ja, okay. Das ist eigentlich mein Punkt. Also, man muss Erbschaft wirklich so denken. Also, wenn ich heute das Testament ausfülle, dann bedeutet das, ich nehme in Anspruch, dass ich über meinen Tod raus kann sagen, wo das hergeht. Und das gibt es bei uns. Das ist total selbstverständlich, dass man Stiftungen machen kann, dass man Leute begünstigt etc. Das finde ich auch nicht per se. Also, weißt, ich bin dort nicht schwarz-weiß im Sinne von, das darf man gar nicht. Aber ich glaube, dass nachdem du ein Leben gelebt hast und die Ressourcen hast gehabt und vielleicht Glück hast gehabt oder Pech hast gehabt, das Ganze irgendwo wieder an eine Allgemeinheit muss zurückgehen, die auch eine Chance hat drauf.
Ja, das ist ja so.
Also da würde ich einfach an unsere Verfassung erinnern, wo ganz klar auch sagt, und ich finde das ein schönes Bild, oder? Das Wohl von dem Land misst sich immer am Wohl von der Schwächsten. Und wenn wir jetzt einfach nur unsere Steuerpolitik anschauen in den letzten 40 Jahren, dann muss man sagen, die Steuerpolitik ist von dem Grundsatz also überhaupt nicht durchdrungen gewesen, dass man sich am Wohl von den Ärmsten und von denen in den untersten Schichten hätte orientiert. Also die Abschaffung von der, also das Kantonal, die Abschaffung von der Erbschaftssteuern und so weiter. Also das ist eine Aushöhlung auch vom sozialwirtschaftlichen Modell. Also wir begreifen uns in der Schweiz immer noch als soziale Marktwirtschaft. So fühle ich es zumindest. Ja. Aber wir haben uns zunehmend von diesem Begriff eigentlich entfernt. Das muss man sagen.
Das ist doch schön. Wir reden zum 1. Mai und statt die internationale Zinge zitieren wir Verfassung.
Das ja, ja. Das zeigt vielleicht entweder, wie realistisch das wir Worte sind oder wie brav oder vielleicht wie dankbar, dass wir irgendwo doch auch sind, in einem System zu leben, wo ganz vieles von den wichtigen Ideen, die dort aufgebrochen sind, aufgenommen haben, auch wenn wir uns vielleicht nicht einig sind, wie weit das denn gelangt hat und was das alles noch ansteht.
Genau, neben der Demut ist Dankbarkeit, glaube ich, auch ein wichtiger Begriff.
Dankbarkeit wäre wahrscheinlich eine ganz, ganz wichtige...
Auf jeden Fall.
Ja, vielleicht eine ganz wichtige Haltung, um überhaupt irgendwie auf die Welt zu schauen.
Amen. Hey,
jetzt wünschen wir euch eine ganz gute Woche. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr könnt wie immer an contact@reflab.ch schreiben. Und wenn ihr sagt, hey, aber jetzt solltet ihr wirklich mal über das oder über das Thema reden, dann schickt uns das sehr gerne, auch wenn es nichts mit der heutigen Folge zu tun hat. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen und beantworten fast alles. Ciao zusammen, habt eine gute Woche.
Ciao miteinander.
Ciao miteinander.